Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer in Osnabrück morgens frühstücken möchte, dem bietet die Stadt mittlerweile eine breite Palette von Möglichkeiten, einschließlich Frühstücksbuffets, die teilweise sogar bis 13 oder 14 Uhr andauern. Sehr zu meiner Freude. So leicht bin ich zufriedenzustellen. Dort kann man dann nach Belieben auswählen und das Essen und Trinken, was einem eben schmeckt. Viele haben allerdings gar nicht die Möglichkeit, um morgens dort ausgiebig frühstücken zu gehen, da sie entweder arbeiten müssen oder in der Schule sind oder in der Uni oder den Haushalt machen müssen. Und auch die Vorlieben sind ja anders ausgeprägt. Manche kriegen morgens gar nichts runter, andere essen vielleicht nur Vollkornbrot. Als Kind weiß ich noch, da habe ich früher immer so eine Brotdose bekommen mit belegten Broten und bin dann damit in die Schule gegangen. So ist das Frühstücksverhalten von jedem unterschiedlich und ihr selbst wisst am besten, wie es bei euch oder in eurer Familie aussieht. In dem Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, wird uns auch von einem Frühstück berichtet. Ein Frühstück im vertrauten Kreis unter freiem Himmel, welches in seinem Zustandekommen und Ablauf einmalig und einzigartig ist. So, lasst uns einmal gemeinsam den Verlauf dieses Frühstückes anschauen, indem wir die entsprechenden Verse aus dem Johannesevangelium dazu lesen. Das ist heute Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 18. Jesus offenbart sich am See von Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Das Thema heute Morgen lautet ein einmaliges Frühstück. Ich habe diesen Textabschnitt für mich in drei weitere Abschnitte eingeteilt, woraus sich dann auch die drei Punkte der Predigt ergeben. Das muss man nicht zwangsläufig so machen, aber ich habe mich halt entschieden, es trotzdem zu tun. Bei meinen Punkten orientiere ich mich einmal an den Versen 1 bis 6, dann die Verse 7 bis 14 und zu guter Letzt dann an den Versen 15 bis 18. Mein erster Punkt lautet: Kein Tag wie jeder andere. Die Gruppe, die an diesem Tag zusammen war, bestand aus 7 Personen. Einmal Simon Petrus, dann Thomas, der auch der Ungläubige genannt wurde, die beiden Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, und zwei andere Jünger, deren Namen nicht genannt wird, und Nathanael von Kana. Männerkreis einmal anders. Erstaunt hat mich, dass Johannes nicht einfach schreibt, Jakobus und ich, sondern er beschreibt sich und seinen Bruder als Söhne des Zebedäus. Ich habe keine Ahnung, warum er das so gemacht hat. Und es ist eben noch jemand dabei, der nicht zum inneren Jüngerkreis gehörte, nämlich der Nathanael. Ich habe mich immer gefragt, wieso dieser Nathanael eigentlich nicht unter den 12 Jüngern gefunden wurde. Denn als Jesus und Nathanael sich das erste Mal begegnen, sagt Jesus von ihm, ganz am Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 47, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Die neue Genfer Übersetzung gibt es mit folgenden Worten wieder: Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Nathanael, ein ehrlicher, aufrichtiger Mann, der keine Schauspielerei betreibt. Wäre dies nicht schon mal eine gute Voraussetzung gewesen, um ihn bei den Jüngern mitlaufen zu lassen? Doch Jesus hat es anders entschieden. Ich fände es schön, wenn Leute bei mich sagen würden: Siehe, wahrhaftig ein Deutscher, in dem keine Falschheit ist. Allerdings entspräche dies nicht der Wahrheit. Frage dich einmal selbst, wie aufrichtig und ehrlich du in deinem Leben sowohl dir selbst gegenüber als auch gegenüber anderen Personen bzw. Gott bist. Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Diese 7 Personen entscheiden sich nun dazu, fischen zu gehen. Das heißt, Petrus spricht, Vers 3, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Gute Idee, Petrus. Auf mich wirkt das Ganze hier so, als ob Petrus in dieser Zeit eher desillusioniert war. Er wusste nicht so recht, wie es jetzt weitergehen solle. Und ich glaube, die anderen auch nicht. Es war auf jeden Fall ja schon mal gut, dass Jesus ihnen nach seiner Kreuzigung bereits 2-mal begegnet war. Welch ein Trost, dass auch das Versagen der Jünger seinen Triumph nicht verhindern konnten. Doch was bedeutete das jetzt für ihr weiteres Leben? Bevor Jesus sie in seine Nachfolge rief, verdienten Petrus, sein Bruder Andreas, der hier nicht dabei ist, sowie Jakobus und Johannes ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang. Und bei dieser Arbeit hatte Jesus sie 3 Jahre zuvor berufen, ihm nachzufolgen. Sie ließen alle stehen und liegen und gingen von nun an mit ihm. Jeden Tag. Kurze Zeit später berief Jesus seine 12 Jünger. Das war dann der innere Kreis, der die nächsten 3 Jahre zusammenblieb. Jesus hatte ihnen 3-mal angekündigt, dass er verhaftet, verurteilt und letztendlich gekreuzigt würde. Doch so recht verstanden hatten es die Jünger immer noch nicht. Und dann, nachdem Jesus mit ihnen das Abendmahl gehalten hatte, ging plötzlich alles ganz schnell. Jesus wurde von Judas verraten, gefangen genommen, von den anderen Jüngern verlassen und schließlich von Petrus 3-mal verleugnet. Das alles innerhalb weniger Stunden. Die ganzen 3 Jahre vorher schienen sich jetzt in ein Nichts aufzulösen. Jesus wurde gekreuzigt und starb, stand dann aber Gott sei Dank wieder auf und ist an seinen Jüngern erschienen. Doch die Situation war nun eine völlig andere. Ich glaube, allen war jetzt klar, dass es nicht wieder von vorne beginnen würde, dass sie jetzt wieder mit Jesus durchs Land ziehen. Also was bedeutete dies nun alles? Wie würde es nun weitergehen? Hatten die Verheißungen noch, die Jesus vor seinem Tod gegeben hat, also galten die noch, die Jesus vor seinem Tod gegeben hatte? Ich glaube, dass Petrus und einige andere auch durchaus für sich in Erwägung gezogen hatten, nun wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren, an dem sie sich befanden, bevor Jesus sie in die Nachfolge rief. Und das war in diesem Fall halt das Fischen. Vermutlich hat dies Petrus sogar Spaß gemacht. Dabei kam er vielleicht auch auf andere Gedanken. Petrus war nach seiner Verleugnung Jesu völlig verzweifelt. Er war am Boden zerstört. Die anderen kommen also mit. Sie steigen gemeinsam in das Schiff. Nur sie fangen in dieser Nacht nichts. Keinen einzigen Fisch. Schon irgendwie deprimierend. Das hat die Laune des Petrus auch nicht gerade gesteigert. Als es schon morgen wird, vielleicht zu einer Zeit, in der in Osnabrück bereits die ersten Bäckereien öffnen, steht am Ufer ein Mann. Es ist Jesus, der auferstandene Herr. Die Jünger wussten allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus sie an, Vers 5. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Eine ungewöhnliche Anrede, dass ein vermeintlich fremder Mann am Ufer erfahrene Fischer danach fragt, ob sie nichts zu essen hätten. Infolgedessen, weil sie keinen einzigen Fisch gefangen hatten. Und er spricht sie sogar als Kinder an. Wer ist dieser Mann? Die Jünger antworteten nur kurz, nein. Daraufhin sprach er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Ich weiß nicht, ob das damals in Israel so üblich war, dass da jemand von außen einfach etwas zuruft und die Leute machen das dann. Weil die Jünger waren ja bestimmt keine Lehrlinge mehr. Es gibt ja heutzutage auch immer so die Besserwisser, die beispielsweise zu einer Baustelle gehen und die Arbeiter dort fragen, ob es denn so richtig ist, was sie dort tun. Ob man das nicht auch anders machen könnte, so wie früher, vor 30 Jahren. Hier in dieser Situation reagieren die Jünger jedoch nicht gereizt. Sie fragen nicht, wer bist du denn? Hast du überhaupt Ahnung? Und richtig, da war doch was. Es gab doch schon mal so eine ähnliche Situation. Da hatte Simon Petrus die ganze Nacht hindurch hart gearbeitet und doch nichts gefangen. Allerdings war Jesus dann damals in das Schiff gestiegen. Dies wird uns im Lukas-Evangelium berichtet, Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. Als er aber zu reden aufgehört hatte, also Jesus, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Sie hatten es also schon einmal erlebt. Die ganze Nacht auf dem See und doch nichts gefangen. Sie hatten sich vergeblich abgemüht. Doch auf das Wort Jesu hin warfen sie dann erneut die Netze aus und fingen eine riesige Menge Fische. Und damals in dem Zusammenhang sagte Jesus auch zu Petrus, dass er von nun an Menschen fangen würde. Doch galt dies jetzt auch noch? Aus diesen Begebenheiten können wir für uns lernen, besonders dann, wenn wir Menschen fangen wollen, dass es nicht auf wohlüberlegte Taktiken ankommt, sondern dem Wort des Herrn zu vertrauen. So langsam dämmert es ihnen schon, mit wem sie es am Ufer zu tun hatten. Auch diesmal warfen sie das Netz aus, an der Seite, die Jesus ihnen genannt hatte. Ja, und dann konnten sie es überhaupt nicht mehr ins Schiff ziehen, wegen der Menge der Fische in dem Netz. Jesus wirkt ein weiteres Wunder. Auch als auferstandener Herr setzt Jesus seine Jünger durch Zeichen und Wunder in Staunen. Es war kein Tag wie jeder andere. Ja, diesen Tag wird es nur einmal geben. Dass Menschen irgendwo fischen gehen, das ist alltäglich und passiert überall auf der Welt. Bestimmt auch, dass man sich ganze Nächte um die Ohren schlägt und doch nichts fängt. Aber dass dann früh am Morgen am Ufer der auferstandene Herr Jesus steht und dafür sorgt, dass sie doch noch was zu essen bekommen, das ist einmalig. Es geschah nur einmal, eben zu dem Zeitpunkt, der uns in dem heutigen Abschnitt berichtet wird. Dieses Ereignis wird sich nicht mehr wiederholen. Gott sei Dank, dass Johannes dies für uns aufgeschrieben hat. dass er uns teilhaben lässt an diesem besonderen Ereignis. Gelobt sei die Herrlichkeit Gottes. Dies zeigt uns erneut, dass Jesus seine Jünger nicht im Stich lässt. Als Jesus mit den drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und anschließend herunterkam, half er den anderen Jüngern, trotz Kritik, den Dämon des mondsüchtigen Jungen auszutreiben, welches die Jünger eben nicht vermochten. Jesus stieg einmal auf einen Berg, während er seine Jünger aufforderte, mit dem Schiff ans andere Ufer zu fahren. Als das Schiff mitten auf dem See war, kamen sie in große Not aufgrund der Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Doch plötzlich kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See, um ihnen zur Hilfe zu eilen. Als die Jünger ihn sahen, erschraken sie. Doch er redete sogleich mit ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist unser Trost, dass Jesus auch unser Helfer ist. Er lässt dich nicht allein. Zum Ende des Matthäus-Evangeliums heißt es, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Egal, in welcher Situation du dich gerade befindest, Jesus steht dir bei, sofern du ein Kind Gottes bist. Weil diese Zusage gilt ja letztendlich nur seinen Jüngern. Und das darfst du dir in deinen einsamen Stunden klar machen, dass Jesus bei dir ist. Klar, wir können Jesus nicht sehen, wie damals die Jünger, die Jesus am Ufer stehen sahen. Doch nur kurze Zeit später konnten sie Jesus auch nicht mehr sehen. Dafür war der Kontakt durch das Gebet umso intensiver. Wenn wir die Bibel nicht hätten, dann wüssten wir nichts davon, dass Jesus uns diese Verheißung gegeben hat. Doch der Zöllner Matthäus hat diese Worte aufgeschrieben. Lasst uns an diese Zusage Jesu klammern. Jesus sagt weiter, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 20. Das ist die Zusage Jesu, die wir für unsere Gemeinde, für unseren Hauskreis, für unsere Familien haben. Und heute Morgen sind es sogar mehr als zwei oder drei, die hier in seinem Namen versammelt sind. Auch auf der Josia-Freizeit werden es mehr als zwei oder drei sein, die dort im Namen Jesu versammelt sind. Jesus ist heute Morgen hier, in unserer Mitte. Zwar unsichtbar, aber er ist da. Und deshalb ist für uns auch der Sonntag kein Tag wie jeder andere Wochentag. Wir wollen nicht auf die Wellen des Meeres blicken, auf die Tiefe des Wassers, auf die widrigen Umstände, sondern auf Jesus und sein Wort. Der zweite Punkt heute Morgen: Jesus gibt mehr als genug. Johannes 10, Vers 10. Jesus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Man kann auch übersetzen, damit sie Leben und volle Genüge oder überreiche Fülle haben. Jesus will uns reichlich geben. Aber dafür ist es halt auch erforderlich, dass wir um seine Gegenwart wissen, unser Leben mit ihm führen, denn ohne ihn können wir nun mal nichts tun. Wir müssen auf Jesus sehen, so wie die Jünger damals am Ufer den Herrn Jesus erblickt haben. Sie wussten, dieses Wunder mit den Fischen kam nur dadurch zustande, weil Jesus es bewirkt hat. Und Johannes erkennt Jesus dann auch relativ schnell und spricht dann zu Petrus: Es ist der Herr. Vers 7. Und dann: Ja, es ist der Herr Jesus, der da draußen am Ufer steht. Als Petrus das hörte, gürtete er sich das Obergewand um und warf sich in den See. Im Judentum galt bereits das Ablegen des Obergewandes als Blöße. Und so wollte Petrus nicht vor Jesus erscheinen. Petrus springt also ins Wasser und macht sich auf den Weg zu Jesus. Die anderen kommen mit dem Schiff hinterher und ziehen dabei auch das Netz mit den vielen Fischen mit sich. Auch hier sinnbildlich, die anderen Jünger folgen Petrus nach. Als sie zum Ufer kommen, das waren etwa 100 Meter bis dorthin, sehen sie, dass am Boden ein Kohlenfeuer brennt. Darauf liegt ein Fisch und Brot. Für eine Person hätte das vielleicht genügt, für alle acht jedoch definitiv zu wenig. Jesus spricht nun zu ihnen, dass sie weitere Fische herbringen sollen von denen, die sie gerade gefangen hatten. Da sehen wir wieder den alten Simon Petrus, den wir alle so mögen. Während die anderen wahrscheinlich noch überlegen, wie sie das volle Netz am besten ans Land bringen, steigt Petrus in das Schiff und zieht das Netz ins Trockene mit aller Tatkraft. Rappelvoll mit großen Fischen. Das ist der Petrus, den wir kennen. Immer vorne weg, er lässt sich nicht zweimal bitten. Und obwohl es so viele Fische sind, vor allem ja auch große Fische, insgesamt 153, zerreißt das Netz nicht. Anders als in dem Bericht des ersten Fischzuges aus dem Lukas-Evangelium. Dort begann das Netz ja bereits zu reißen. Und das ist also der Ertrag ihrer Fischerei auf dem See. Ein ganzes Netz voll mit großen Fischen. Gefangen, nachdem Jesus ihnen die richtige Anweisung gegeben hatte. Hier liegt es vor ihnen, am Ufer. Jeder kann es sehen. Johannes berichtet uns die genaue Anzahl der Fische im Netz, nämlich 153. Viele interessante Erklärungen sind für die Bedeutung dieser Zahl angegeben worden. Erstens die Zahl der Sprachen in der Welt zu dieser Zeit. Zweitens die Zahl der Rassen oder Stämme in der Welt, die das Evangelium erreichen würde. Drittens die Zahl der verschiedenen Arten Fische im See Genezareth bzw. in der Welt. Inwieweit das stimmt, kann ich so nicht beurteilen. Es gibt, denke ich, keinen Zweifel darüber, dass die Zahl von der Verschiedenheit derer spricht, die durch die Predigt des Evangeliums gerettet werden. Nämlich einige aus jedem Stamm und jedem Volk. Die Fischer wussten, dass es bemerkenswert war, dass das Netz nicht zerriss. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Gottes Werk im Wollen Gottes durchgeführt nie Mangel leidet. Wer so handelt, wird sehen, dass das Netz nicht reißt. Jesus gibt mehr als genug. Jesus schenkt ein erfülltes Leben, was jedoch nicht davon abhängt, wie viel zu essen oder zu trinken wir haben. 153 Fische. Nehmen wir den hinzu, der bereits auf dem Kohlenfeuer lag, dann sind wir bei 154. Geteilt durch 8 Personen ergibt für jeden 19 Fische. Und es waren große Fische. So viele konnte keiner von ihnen essen. Überreichliche Nahrung und dazu noch gesund. Jesus hat seinen Jüngern immer wieder gegeben, was sie zum Leben brauchten. Und sie haben selbst bezeugt, dass sie niemals Mangel gelitten hätten. Der Psalm 23 beschreibt dies ja so schön. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele und schenkt es mir voll ein und so weiter. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Der Vater im Himmel beschenkt uns mit guten und vollkommenen Gaben. Einmal das Netz ausgeworfen und schon 153 Fische gefangen. Wir sind von Gott reich beschenkte Leute. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Christen frei sind von Leid, Kummer, Schmerzen und Nöten. Ganz im Gegenteil. Und doch können sie trotz mancher Einschränkungen ein erfülltes Leben führen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4. Nachdem Petrus das Netz ans Land gezogen hatte, spricht der auferstandene Sohn Gottes, Jesus Christus, zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Vers 12. Nachdem es lange Zeit nicht danach ausgesehen hatte, dass sie überhaupt was zu essen bekommen würden, konnten sie jetzt gemeinsam frühstücken. Es war genug da, alle würden satt werden. Keiner der Jünger fragte ihn: Wer bist du? Was sie sonst wahrscheinlich getan hätten, denn sie wussten nun, dass es der Herr Jesus war. Dann kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Vermutlich wurden sie jetzt nochmal auch an die Speisung der 5000 erinnert. Dies war nun das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Nachdem Gott ihn auferweckt hatte. In 3 Wochen erinnern wir wieder daran. Das erste Mal war es an eben diesem Ostersonntagabend an dem Ort, wo die Jünger sich befanden. Aus Angst vor den Juden. Die Türen waren verschlossen. Und trotzdem trat Jesus plötzlich mitten unter sie. Nur einer war nicht dabei, Thomas, der jetzt ebenfalls mit zum Fischen gegangen war. Und dann das zweite Mal, 8 Tage später. Die Jünger waren wieder drin, die Türen verschlossen, nur diesmal war Thomas bei ihnen. Jesus trat wiederum in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Er sprach dann zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und ich glaube, dass sie nach diesen Ereignissen immer noch nicht so ganz genau wussten, wie es jetzt konkret weitergehen würde. Und deswegen sind sie nach langer Zeit mal endlich wieder fischen gegangen. Und bei dieser Gelegenheit erschien Jesus ihnen dann das dritte Mal am See von Tiberias. Als ich das letzte Mal beim Frühstücksbuffet war und die vollen Auslagen sah, habe ich mir gedacht, theoretisch kann ich jetzt davon ja reichlich mitnehmen. Also 4 Scheiben Käse, 5 Scheiben Schinken, ein paar Backwaren, ganze Teller voll mit Rührei und so weiter. So die volle Auswahl. Ich habe ja dafür bezahlt. Nur macht das keiner, noch nicht mal ich. Aber selbst solch ein Frühstück weist auf den Geber aller Gaben hin, auf den allmächtigen Gott. Durch Christus bekommen wir Anteil an den vollkommenen Gaben. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Man kann auch übersetzen: Ihr seid erfüllt oder habt alles völlig in ihm. Durch Jesu Erlösung am Kreuz bin ich als Erbe eingesetzt. Und in gewisser Weise gehört dies alles mir. Einschließlich des wahren Lebens, des ewigen Lebens. Doch ich muss euch noch etwas weiteres mitteilen. Keine Ahnung, ob ihr es schon wisst, aber ich bin ein König. Nun werdet ihr sagen: Du bist ein König? Wieso wohnst du dann in der Lotharstraße? Wo ist denn dein Palast? Und außerdem hast du auch keine Krone. Ja, das ist richtig. Und doch stimmt es. Ich habe es in der Bibel nämlich selbst nachgelesen. Und zwar in der Offenbarung im 1. Kapitel, die Verse 5 und 6. Ihm, gemeint ist Jesus Christus, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Also hier, zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus selbst hat mich zu einem König gemacht. Und der ein oder andere von euch hat sich vielleicht gefragt, was denn hier vorne auf dem Altartisch liegt, was das da soll. Nun, da ich ja keine echte Krone besitze, habe ich mir gedacht, ich bringe wenigstens etwas mit, was zumindest so aussieht wie eine Krone. Um dies nochmal zu veranschaulichen, was ich gerade gesagt habe, dass ich ein König bin und ein König braucht eine Krone. Deswegen lege ich das hier wieder hin. Vielleicht denkt er da irgendwie nochmal dran, da lag eine Krone. Ich wollte keine Werbung machen für Burger King, aber deutlich machen. Ich habe die Krone mitgebracht, um deutlich zu machen, ja, ich bin ein König. Aber nicht nur ich bin ein König und auch ein Priester Gottes, sondern jeder von euch, der den Herrn Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ist zu einem Kind Gottes, aber auch zum König oder Königin und Priester geworden. Jesus hat deine Sünden abgewaschen. Er hat dich geliebt, schon als er am Kreuz auf Golgatha hing. Und er liebt dich jetzt immer noch. Jesus hat sich für dich geopfert, um dir dies alles zu schenken. Du bist wertgeachtet in seinen Augen. Mehr Wertschätzung kannst du in deinem Leben nicht bekommen. Und hier ist dann auch kein Platz mehr für Minderwertigkeitsgefühle. Du bist ein König. Du darfst ihm dienen und seine Liebe weitergeben. Dazu hat dich Jesus befreit. Jesus gibt mehr als genug. Lebe dein Leben in Verbindung mit ihm. Jesus hat deine Schuld weggetragen. Dein Gewissen muss dich nicht mehr verklagen. Folge ihm nach. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Und danke ihm für das, was er für dich getan hat. Ich denke, dies sind gute Voraussetzungen, um ein erfülltes, sinnvolles Leben zu führen. Und somit komme ich jetzt noch zum dritten und letzten Punkt. Drittens, Jesus schenkt einen Neuanfang. Nachdem die anstrengende, mühevolle Nacht nun doch noch ein freudiges Ende fand, könnte man meinen, dass doch eigentlich jetzt alles gut wäre. Die verbliebenen Jünger hatten inzwischen erkannt, dass selbst der Tod Jesus nichts anhaben konnte. Und die Kraft, Wunder zu vollbringen, war ebenfalls noch vorhanden. Also ein gelungenes Happy End. Nicht ganz. Bis jetzt hatte sich Jesus noch nicht die Zeit genommen, um sich mit Petrus ausgiebiger zu unterhalten. Doch der Zeitpunkt war jetzt gekommen. Davon berichten die Verse 15 und folgende. Nachdem sie gefrühstückt hatten, spricht Jesus Petrus an. In Matthäus 16 wird uns berichtet, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Vers 18. Doch nur 5 Verse später sprach er zu ihm, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Es wäre wirklich interessant, mal zu erfahren, wie oft Jesus das wohl zu uns sagen würde. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Weiche von mir, Satan. Aber das wirkt doch eigenartig. Auf der einen Seite wird Petrus mitgeteilt, dass er beim Gemeindebau eine entscheidende Rolle hat. Auf der anderen Seite jedoch bekommt er zu hören, weiche von mir, Satan. Wie konnte das geschehen? Nun, Jesus hatte ihm und den anderen Jüngern mitgeteilt, dass sie nach Jerusalem gehen und er dort viel leiden müsste. Jesus würde getötet werden und am 3. Tage auferweckt werden. Die Reaktion von Petrus darauf, er nahm Jesus zur Seite, wehrte ihm und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und aufgrund dieser Reaktion und Aussage sprach Jesus diese harten Worte zu Petrus, der ihn vom Leiden abhalten wollte. Als Jesus dann nach dem Abendmahl voraussagt, dass in der kommenden Nacht alle an ihm Anstoß nehmen werden und sich die Schafe der Herde zerstreuen, prescht Petrus wieder vor. Immer noch nichts gelernt. Matthäus 26, 33 bis 35. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und so kam es, wie es kommen musste. Petrus leugnete 3-mal im Hof des hohen Priesters, Jesus zu kennen. Nachdem der Hahn dann krähte, erinnerte sich Petrus wieder an das Wort Jesu. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus war verzweifelt, am Boden zerstört. Er hatte versagt und war an Jesus schuldig geworden. Konnte so jemand noch beim Gemeindebau mithelfen? Und so fragt Jesus Petrus jetzt auch insgesamt 3-mal, ob er ihn liebe. Petrus wusste natürlich, warum Jesus ihn ausgerechnet 3-mal fragte. Das ist für uns eine eher nicht so geläufige Pädagogik. Allerdings fällt auf, dass Jesus Petrus keine Vorhaltungen macht. Also habe ich dir nicht gesagt, du würdest mich verleugnen? Ich denke, du wolltest mit mir in den Tod gehen. Er fragt ihn lediglich 3-mal nach der Liebe zu ihm. Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Petrus wusste natürlich, warum Jesus ihn 3-mal gefragt hat. Er wird von Jesus in die Demut geführt und lernt nicht, sich selbst zu vertrauen, seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Willensanstrengung. Und erst recht nicht, wenn wir vom Teufel versucht werden. Judas war so verzweifelt, dass er Selbstmord beging. Petrus war auch verzweifelt, doch Jesus hatte für ihn gebeten, dass sein Glaube nicht aufhöre. Er hatte einen Fürsprecher. Wir alle brauchen solch einen Fürsprecher und haben ihn auch in Jesus Christus, der im Himmel beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus macht einen Neuanfang möglich. Petrus durfte wieder zu ihm zurückkehren. Petrus versichert Jesus 3-mal, dass er ihn lieb habe. Und dass er ihn liebe. Jesus weiß alle Dinge, also weiß er auch, dass Petrus ihn liebt. Und jedes Mal bekommt er neu den Auftrag, sich um die Schafe der Gemeinde zu kümmern. Die Sünde von Petrus hat nicht dazu geführt, dass Jesus die Ankündigung aus Matthäus 16, du bist der Fels und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, rückgängig macht, sondern er bestätigt dreimal, dass Petrus diese Aufgabe tatsächlich ausführen soll. Auch du darfst umkehren zu Gott und wieder von vorne anfangen. Hier stellt sich vermutlich für dich die entscheidende Frage aus unserem Bibelabschnitt, vielleicht deines ganzen Christseins. Hast du Jesus Christus lieb? Falls ja, dann kümmere dich mit um die Belange der Gemeinde. An dem Sonntag, dem Tag der Auferstehung, kam Maria Magdalena früh morgens zum Grab und sieht, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab liegt. Daraufhin lief sie sofort zu Petrus und Johannes und teilte dies ihnen mit. Das brachte Petrus in Schwung. Die beiden Jünger liefen zum Grab. Johannes war schneller als Petrus und kam deshalb zuerst zum Grab. Und so in etwa stelle ich mir tatsächlich auch Petrus und Johannes vor. Petrus kräftig, aber eher etwas schwerfällig, Johannes geschmeidig, leichtfüßig. Deshalb ist er auch als erster da. Johannes beugte sich in die Grabstätte hinein, sah auch die leinenen Tücher dort liegen, ging aber nicht hinein. Ganz anders Petrus. Als er dann zur Grabstelle kommt, geht er in das Grab hinein. Er sieht die Tücher dort liegen und das Schweißtuch von Jesu Kopf an einer anderen Stelle. Johannes ging nun ebenfalls hinein und beide stellen fest, das Grab ist tatsächlich leer. Selbst der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und du solltest es in deiner Vorstellung ähnlich machen. Stelle dich gedanklich vor diese Grabstelle. Das Grab ist offen. Der Tote ist nicht mehr da. Somit ist genügend Platz für anderes. Ich bin froh, dass bei uns einmal die Woche die Müllabfuhr kommt, um den Müll abzuholen. Schmeiße in die offene Stelle oder stelle dir von mir aus auch einen Container vor, all deinen Müll hinein. Dein Versagen, deine Schuld, deine Heuchelei, deine üble Nachrede, deine Not, deine Anfechtungen, dein quälendes Gewissen, deine Depression. Bringe es zu Jesus, damit du wiederhergestellt wirst, um ein Leben der Hingabe für ihn in Liebe zu führen. Denn Jesus liebt dich. Er hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Frei von Schuld, doch dafür musst du deine Selbstgerechtigkeit aufgeben. Petrus hat etwas länger gebraucht, bis er die Grabstätte erreicht hatte, doch dann sah er, dass das Grab tatsächlich leer war. Maria Magdalena hatte sich nicht getäuscht. Und diese Tatsache gab ihm neue Hoffnung und Trost. Eine Frage und Antwort aus dem Heidelberger Katechismus, die man unbedingt wissen sollte, ist direkt am Anfang die Frage 1. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Verfasser des Heidelberger Katechismus dies ganz bewusst so gemacht haben. Eine Frage mit dazugehöriger Antwort, die man am besten auswendig lernen sollte. Allerdings kann ich das selbst nicht auswendig, von daher kann ich auch schlecht was sagen jetzt. Aber es ist zumindest eine Empfehlung von mir. Die erste Frage vom Sonntag 1 lautet folgendermaßen: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Welch gewaltige Aussagen! Ich wüsste nicht, wie man dies noch besser in solch kompakter Form zusammenfassen könnte. Ich gehöre meinem Heiland Jesus Christus. Er hat für meine Sünden vollkommen bezahlt. Er bewahrt mich, dass alles mir zu meiner Seligkeit dienen muss. Er schenkt mir Gewissheit des ewigen Lebens. Wenn du sagst, das ist auch mein Text, das habe ich verinnerlicht, dann mache dir doch später heute Nachmittag eine Flasche Sekt auf oder trinke ein Glas Wein, kann auch ein Eis sein, und freue dich darüber, dass du Jesus Christus gehörst und in seiner Hand bist, egal was noch kommen mag. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Nicht, ob die Fische klein oder groß, hell oder dunkel waren. Auch nicht, ob die Stühle in einer Gemeinde nur aus Holz oder gepolstert sind. Wir müssen uns um die Hauptsache kümmern. Zum Schluss wollen wir uns noch ganz kurz den Versen 18 und 19 zuwenden. Jesus weist Petrus darauf hin, dass er, als er jung war, sein Leben selbstständig gestaltet hat. Dies haben wir auch oft genug in der Nachfolge gesehen, wo Petrus dann immer wieder vorgeprescht war. Doch Jesus sagt ihm weiter, wenn er alt geworden ist, wird er seine Hände ausstrecken und ein anderer wird ihn gürten und führen, wohin er nicht will. Ursprünglich wollte Petrus ja für Jesus sein Leben lassen. Jesus sagt ihm voraus, dass dies auch geschehen wird, dass er Gott durch seinen Tod verherrlichen würde. Der Überlieferung nach geschah dies im Jahr 64 nach Christus. Petrus wurde ebenfalls gekreuzigt, allerdings wohl mit dem Kopf nach unten. Petrus durfte sein Leben in der Nachfolge Jesu noch einmal neu beginnen. Er war einer der führenden Männer der Jerusalemer Gemeinde und darüber hinaus. Aus den Berichten über ihn und seinen eigenen Briefen können wir wohl davon ausgehen, dass Jesus sein einziger Trost im Leben war und auch im Sterben. Ich wünsche dir von Herzen diesen Trost für dein Leben, damit du ein erfülltes Leben führen kannst. Amen.